Dieses eine Gericht. Der Podcast von Les Étoiles. Felix Zeifer spricht mit Spitzenköchen über das Gericht ihres Lebens.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Dieses eine Gericht, dem Podcast von Les Étoiles. In unserer Auftaktfolge wollen wir euch nicht nur begrüßen, sondern auch ein bisschen in das Konzept unseres Podcasts einführen. Jeder Koch, jede Köchin kennt es, dieses eine Gericht, das geprägt hat, das Erinnerungen wachruft, das vielleicht sogar die persönliche Laufbahn entscheidend beeinflusst hat. Und genau über dieses Gericht möchten wir mit unseren Gästen sprechen. Mein Name ist Felix Zeifer und gemeinsam mit euch und unseren Gästen wollen wir uns auf eine kleine kulinarische Reise hinter die Kulissen begeben. Wir werden mit unseren Gästen über die Inspiration, die Idee, die Leidenschaft, vielleicht auch Herausforderungen, aber vor allem über die vielen kleinen Geschichten sprechen, die hinter diesem einen Gericht stecken. Und nicht nur das, wir werden mit ihnen auch in die Küche gehen und ihnen dabei zusehen, wie sie ihre heutige Version dieses einen Gerichts kochen. Und damit wünsche ich viel Spaß, nicht nur bei der Audio, sondern auch bei der Videoversion von dieses eine Gericht. Schön, dass ihr dabei seid und euch mit uns auf diese gemeinsame kulinarische Reise begebt. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß bei der allerersten Folge von dieses eine Gericht. Ja, dann herzlich willkommen zu dieses eine Gericht, dem Podcast von Les Étoiles, bei dem wir mit unseren Gästen erörtern, welches Gericht sie in ihrer Kochkarriere am meisten beeinflusst hat. Neben mir niemand Unbekanntes. Tobi Baetz hier aus dem Aura in Würzberg. Wer ihn noch nicht kennt, Schande über euch, aber trotzdem für diejenigen, Tobi, stell dich gerne einmal vor.
Ja, mein Name ist Tobias Baetz. Ich bin Küchenchef und Geschäftsführer im Restaurant Aura oder dem Posthotel von Alexander Herrmann. Und wir machen dieses Restaurant jetzt mittlerweile seit 17 Jahren gemeinsam, Alexander Herrmann und ich, und haben ein herausragendes Team. Und dieses Aura Anima Thema ist natürlich was, was mir extrem am Herzen liegt, wie wir Regionalität neu denken. Und natürlich zeitgleich noch Vorstand von den Freaks to Table und noch eine kleine eigene Service-Manufaktur. Also jetzt habe ich mich einfach vorgestellt.
Langweilig wird's dir nicht. Umso schöner, dass du heute die Zeit findest. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, dieses eine Gericht. Wir haben schon drüber gesprochen. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe erzählt, ne, ich komme aus einem gastronomischen Betrieb und bin quasi eigentlich von der Wiege auf direkt mit Essen immer in Kontakt, wo wir Lebensmittel natürlich schon immer einen sehr regionalen Bezug hatten, auch mit den Eltern. Und diese Regionalität ist irgendwann halt auch sehr eindimensional. Man hat immer dieselben Geschmäcker, man hat immer dieselbe Idee. Und ein Gericht, was mich dann so ein bisschen weltoffen auch geprägt hat, war damals im Suma. Und da habe ich ein Black Cod gegessen mit Miso und dachte mir so, wow, schade, dass es sowas nicht in Franken gibt, oder? Und dann haben wir gesagt, wir waren am Tisch gesessen, Chef war dabei, ich war dabei, damals der Michi, mein damaliger Sous-Chef und jetzt der Chef von unseren Nürnberger Restaurants. Und wir waren da zusammengesessen und habe gesagt so, warum muss Regionalität eigentlich bei Zubereitungsarten aufhören? Also warum können wir uns nicht sämtlichen Techniken der Welt einfach bedienen und das mit heimischen Lebensmitteln umsetzen? Und das ist quasi seit diesem Tag, habe ich dann mit Yoshi eigentlich die grenzlose Heimat gegründet. Wir haben uns da zusammengesetzt und haben eben überlegt, wie können wir unsere Heimat auch insofern beeinflussen, wie können wir mit den Produzenten direkt arbeiten, wie können wir aber auch vielleicht im ersten kreativen Prozess Lebensmittel für uns so haltbar machen, dass wir sagen, okay, nicht nur wie hat sie Oma immer in Franken gemacht, sondern wie macht sie Oma vielleicht in Südamerika, wie macht sie es in Afrika und keine Ahnung, wie macht sie es in Asien. Eben da eine absolute Diversität reinzubringen, eben grenzlose Heimat, so heißt unsere Philosophie. Und jetzt mittlerweile, würde ich sagen, läuft es so seit 14 Jahren. Und da bin ich echt stolz drauf, was wir hier entwickeln konnten und vielleicht auch so ein bisschen an Input in die Region bringen können. Und wir haben damals immer, wie wir unser Manifest über diese grenzlose Heimat so ein bisschen verfasst haben, haben wir gesagt, wir sind stolz auf unsere Heimat und irgendwann soll die Heimat auch stolz auf uns sein. Und so langsam spürt man das krass, wie wir da auch was bewegt haben in der Heimat, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Stolz auf euch, der ist auf jeden Fall schon da. Zumindest auf jeden Fall in der kulinarischen Szene und ich bin mir sicher auch hier in der regionalen Szene. Das heißt, das Gericht hat in Anführungsstrichen dich so weit sogar geprägt, dass es die gesamte Ausrichtung des Restaurants dann eigentlich ja geändert hat. Weil ich meine, die grenzenlose Heimat war ja wirklich so euer neuer Weg, dann hier im Aura auch zu kochen.
Genau, also wir kamen hierher, also ich kam vor 17 Jahren hier zum zweiten Mal her, habe früher nach meiner Ausbildung schon mal direkt hier gearbeitet, war dann noch mal 4 Jahre in Spanien unterwegs, habe dort aber halt auch typisch regional gekocht, das heißt alle Fische, die es da auch gibt, haben wir verarbeitet, das ist eigentlich fast ausschließlich Fisch und Lamm und das war total spannend, so dass ich quasi, egal wo ich gearbeitet habe, immer sehr regional gekocht habe. Und hier, wie wir angefangen haben, das Haus ist natürlich auch wahnsinnig regional verwurzelt. Die Familie Herrmann ist über 150 Jahre Tradition. Das Haus war schon immer für exquisite Kulinarik und natürlich hat man hier früher auch Hummer und Steinbutt und so weiter und so fort verarbeitet. Aber irgendwann war für mich natürlich auch die Idee, hierher zu kommen und zu sagen, okay, was haben wir denn in der Heimat? Und oftmals wird ja Regionalküche sehr dogmatisch gedacht und da geht es um irgendwelche Umkreiskilometer und auf Verzicht, Verzicht, Verzicht. Und das war für mich niemals der Ansatz zu sagen, okay, am Ende wollen wir die besten Lebensmittel haben und dafür müssen wir was tun. Das heißt, wenn wir sie noch nicht hier in der Region haben, dann müssen wir sie eben entwickeln. Und da habe ich einfach einen Glücksgriff mit dem Yoshi, unserem Food Scout, der quasi diese Entwicklung mit den Landwirten am Feld übernimmt, die Universität mit einbezieht, natürlich auch immer wieder schaut, was sind die Benchmarks auf der Welt und wie können wir die Lebensmittel dahin entwickeln. Und das ist ein wahnsinniger Boom, was da entstanden ist. Mittlerweile sind es 80 Produzenten und in dem Food Lab arbeiten 4 Leute, die quasi nichts anderes tun, wie Lebensmittel haltbar zu machen. Und das eben mit Techniken der ganzen Welt. Und ja, ich würde sagen, dieses Essen im Suma London war für uns maßgeblich, also für uns, um unsere Richtung nochmal auf einen völlig neuen Drive zu bringen, weil wir das erste Mal fest verwurzelt in der Heimat trotzdem schauen wollten, wie kriegen wir das eben ohne langweilig und immer das Gleiche hin, wie können wir das Ganze welttechnisch öffnen. Und diese Welt haben wir eben in uns reingelassen, indem wir uns einfach sämtlichen Techniken der Welt, Zubereitungstechniken, Fermentationstechniken, Haltbarmachungen eben alles anschauen und das eben versuchen zu lernen. Zum einen natürlich in Ursprungsländern, aber zum anderen natürlich auch mit vielen Studierenden, die hier in der Region Lebensmitteltechnik studieren und uns natürlich auch immer wieder so ein bisschen von ihrer Heimat erzählen und auch mit teilhaben lassen.
Ja, also das ganze Konzept ist ja eh super spannend. Ich meine, wer es noch nicht erlebt hat, ich kann es nur empfehlen. Ihr habt ja auch immer die Möglichkeit, diese Behind-the-Scenes-Tour bei euch im Restaurant zu machen, wo man wirklich mal auch das Food Lab, also das Anima, wirklich auch mal kennenlernen kann. Sehr, sehr, sehr cool. Jetzt hast du schon gesagt, das ist irgendwie grenzenlose Heimat, aber es ist immer noch Heimat. Das heißt, Black Cod gibt's nun mal nicht so wirklich viel hier. Das heißt, was kochen wir denn dann jetzt heute? Ich vermute, du hast deine moderne Interpretation ein bisschen angepasst.
Genau. Wir haben natürlich zuerst mal geschaut, okay, welche Ressourcen haben wir hier, welchen Fisch kommt auch mit dem Black Cod so ein bisschen zumindest annähernd ran. Beziehungsweise für mich geht's ja immer nicht darum, die Dinge zu sehen, was wir nicht haben, sondern die Schönheit auch in den Dingen zu sehen, die wir haben. Ne? Und ich glaube, gerade die Wildale hier in der Region sind außerordentlich gut, einfach nicht zu fett, weil sie sich wirklich auch bewegen müssen, weil sie hier viel kaltes Wasser haben. Also wir haben hier schon auch Qualität, aber man muss eben immer schauen, was haben wir und nicht uns vergleichen, wenn ich natürlich jetzt den Aal in dem Fall mit dem Black Cod vergleiche, der hinkt immer. Ja? Aber für das Gericht, was wir machen, ist der Aal definitiv der bessere Fisch. Und insofern müssen wir immer, also das ist immer meine Sicht der Dinge, nicht das Ergebnis macht die Qualität, sondern die Qualität das Ergebnis. Und wir müssen einfach immer die Qualität, die wir haben, eben auch wertschätzen. Und ja, für mich war damals eben das Spannende, dass dieser Black Cod, der wurde mit Miso und Sojasauce quasi eingerieben, eingelegt und dann eben über Holzkohle gegrillt. Und das war für mich so was, wo ich gedacht habe, boah, ich will das nie wieder, dass es aufhört, irgendwie das jetzt zu genießen. Und ich schmecke das jetzt noch, also ich kriege fast Speichel plus. Und genau das ist es ja eigentlich. Wir wollen einfach auch Geschmäcker und Emotionen auch transportieren und dann eben auch schauen, was haben wir hier. Und das ist für mich dann immer schön, das quasi in unserer Küche auch zu adaptieren und das vielleicht auch von einem Zuma-Konzept, das ja kein reines Fine-Dining ist, sondern natürlich, ich würde sagen, ein Szene-Restaurant ist, aber trotzdem das irgendwie auf Fine Dining dann auch für uns umzustimmen und das ist was, das inspiriert mich total und das ist natürlich cool, wenn man dann ins Lab gehen kann und man halt von gereifter Fischsoße über Misos, die ganz nach unserem Gusto abgestimmt sind, eben über die Zutaten, die wir im Lab kreieren, die es so halt nirgends zu kaufen gibt und somit natürlich die Gerichte wahnsinnig unique werden. Und ja, wir haben den Aal quasi in eine Sojasauce, Miso gebeizt und immer wieder übergossen, indem wir es quasi immer wieder am Holzkohlegrill damit einwirken lassen und dann immer wieder grillen. Das ist eine super Technik, die einfach total aromatisch ist, weil der Fisch natürlich wahnsinnig viel Fett hat und dadurch sehr lang gegrillt werden kann, aber immer wieder natürlich auch die Feuchtigkeit bekommt, indem wir es immer wieder übergießen. Also ich muss sagen, ja, das ist wirklich absolut sensationell für mich, geschmacklich, die Tiefe, diese Struktur des Aals. Und da bin ich ganz so, das erklärt, finde ich, gut unsere Transformation von weltoffen zu Heimat.
Absolut. Für alle, die jetzt gerade uns nur irgendwo zuhören, jetzt war gerade der Moment, umzuspringen in den Videopodcast, weil wir zeigen natürlich immer gerne, wie das Gericht dann auch gekocht wird in der Küche. Dementsprechend, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, jetzt umspringen zum Videopodcast, nochmal ein paar Sekunden zurückspulen und dann zeigen wir das Ganze natürlich auch, wie es in der Küche passiert. Jetzt nimm uns mit, du hast gerade schon erklärt, wie er schön überm Grill gegrillt wird und immer wieder mit Soja. Jetzt gehen wir mal noch auf den Teller. Was kommt da noch dazu?
Ja, auf dem Teller haben wir natürlich immer wieder auch diese eingelegten Lebensmittel. Wir müssen uns die Lebensmittel immer dann haltbar machen, wenn sie es gibt und dann einsetzen, wenn wir meinen, jetzt passt es gerade ins Gericht. Und in dem Fall haben wir einen Lauch, der in einer Sojasauce eingelegt wurde. Das heißt quasi, wir haben den Lauch mit ganz vielen Nadelstichen versetzt, sodass das auch innen reingehen kann. Und dann haben wir so einen Sud mit Soja eben gekocht, ein bisschen Ingwer ist mit drin und all diese, ja, wie soll man sagen, Gewürze, die wir auch hier zur Verfügung haben, um dem Ganzen quasi, ja, gibt's hier in Franken, haben wir tatsächlich sehr viel innovative Landwirte. Das ist ja genau das, was uns auszeichnet. Wir haben hier sehr viele kleine Landwirtschaft, die dadurch natürlich auch sehr produktspezifisch sein kann. Und das für uns natürlich immer wahnsinnig spannend ist, die mit uns einfach wilde Dinge probieren. Also in dem Fall ist vor allem Liebstöckel auch drin, sodass wir quasi wirklich auch viel Kraft da reingeben können. Und der Lauch wurde eingelegt, den habe ich dann quasi ganz dünn nochmal oder so in Zentimeter dicke Stücke aufgeschnitten. Der ist dann nochmal kurz ein bisschen abgeflammt, dass er einfach noch ein bisschen Röststoff kriegt. Und dann haben wir oben drüber eine Creme von fermentierten schwarzen Schalotten. Das heißt, ja, mit Knoblauch kennt man das, 60 Tage, 60 Grad. Das haben wir natürlich versucht mittlerweile mit jedem Obst und jedem Gemüse irgendwie zu machen, unter anderem Schalotten. Und diese Creme hat natürlich wahnsinnig viel Umami, sehr viel diese enzymatische Bräunung, macht ja sehr viele karamellige Töne. Und das ist für mich extrem spannend, sehr viel Tiefe in das Gericht nochmal zu kriegen. Obendrauf haben wir dann den Aal, der quasi immer wieder lackiert wurde und eben gegrillt. Bisschen Röstschalotten, Brunoise, die wir oben drauf gestreut haben. Dann haben wir Radicchio und da haben wir eine Radicchio-Marmelade, wie sie eben traditionell in Sizilien von den Nonnas gemacht wird und quasi klassisch zum Käse eigentlich, eine karamellisierten Radicchio und den haben wir eben als Creme aufgearbeitet und als Marmelade obendrauf ein bisschen. Dann haben wir, und das fand ich einfach total spannend, weil wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie so einen Kick an Konsistenz und an Säure, haben wir uns für unreife Erdbeeren entschieden, die wir eben gepickelt haben. Und da finde ich immer ganz spannend, weil das ist genau die Geschichte. Wir haben halt, wenn wir sowas suchen, dann im Lab eben nicht nur die Option, irgendwie Essiggurken zu wählen, sondern von solchen Dingen gibt's halt zig verschiedene Gläser und dann schaust du einfach, was passt. Und das finde ich in dem Fall wirklich, die Erdbeere gibt dem Ganzen extrem viel Aroma. Und ja, das sieht man auch mal, wie schön das ist, dass unreife Erdbeeren tatsächlich auch Aroma haben, wenn man sie dann eben richtig verarbeitet. Und dann haben wir noch ein bisschen Bittersalate, weil ich einfach finde, neben diesen Süßen, durch dieses Lackieren, natürlich auch der Lauch, der immer ein bisschen Süße und auch Schärfe mitbringt, war es für uns einfach total wichtig, da nochmal den Kontrapunkt mit Bitter und vor allem jetzt in dieser Jahreszeit eben auch nochmal mit Bittersalaten zu arbeiten. Und drumherum haben wir eine Vinaigrette gemacht, die wir im Prinzip aus diesem Räucheraal haben wir die Abschnitte von dem Aal, was wir gegrillt haben, haben wir nochmal einen Sud gemacht und haben das Ganze mit diesen Erdbeeren, haben wir quasi einen Essig auch gemacht von reifen Erdbeeren, um dem Ganzen quasi wieder Frucht und Säure zu geben. Ein sehr essigstichiger Essig, den wir da angesetzt haben, weil ich das total spannend finde, wir Franken mögen das gern, die Säure tatsächlich zu kontrastieren. Und das ist quasi hier die Idee gewesen. Und dann haben wir das Ganze noch mit ein bisschen Schnittlauch und ein bisschen eben von den Brunoise, von den ja, unreifen Erdbeeren. Und das ist tatsächlich, das würde ich sagen, im Menü derzeit einer meiner Lieblingsgänge.
Ja, kein Wunder, wenn es auch auf das Gericht basiert, was dich so sehr dazu gebracht hat, das Ganze nochmal neu zu denken. Wir haben es ja am Ende auch probiert, schmeckt auch super gut. kann ich auf jeden Fall bestätigen. Gerade die Kombination und natürlich die Balance, die du reinbringst, ne, das ist ja auch irgendwie dann so ein bisschen dieser Weg, ein Gericht, was einen beeinflusst hat, aber wo man sagt, okay, wie würde ich es selber umsetzen? Und eins zu eins dann im eigenen Restaurant zu kopieren, ist ja irgendwo ein bisschen langweilig. Ne, man will ja schon so seine eigene Sprache dann auch mit reinnehmen. Und ich glaube, das hat super funktioniert. Also auf jeden Fall würde ich das bestätigen.
Dankeschön.
Hat sehr, sehr toll auch im Menü funktioniert. Nimm uns mal so ein bisschen mit, du hast jetzt gerade gesagt, ihr fangt mit der Qualität an und das führt zum Ergebnis. Das heißt, ihr setzt den Teller, so von dem, wie wir uns bisher gesprochen haben, ja auch ganz anders auf.
Wir setzen ihn ganz anders auf und da muss ich einfach sagen, da bin ich zu sehr Food-Fanatiker, dass ich sagen kann, okay, am Ende geht es uns nicht immer allein um die Technik, sondern die ist natürlich ein Baustein von vielen Dingen. Aber am Ende ist mir schon immer wichtig, mit dem Teller auch eine Botschaft auch. Und für mich muss es immer irgendwie so Erinnerungen hervorrufen, wo ich sage, wow, das habe ich schon gegessen, aber halt noch nie so. Und das ist immer für mich die spannende Reiz. Ich gehe da ganz einfach ran, indem ich wir uns inspirieren. Also wenn wir ein Menü schreiben, dann Tisch Yoshi und das Food Lab eben diese ganzen Lebensmittel auf, weil man hat keine Vorstellung, wie das schmeckt, wenn man es nicht probiert hat. Und da stehen irgendwie so 120 Lebensmittel auf diesem Tisch und zu jedem gibt es eine Beschreibung und dann probierst du durch und dann sagt der Yoshi, das könnte man noch frisch haben, das gibt's jetzt gerade oder wir halten die und die Fleisch oder Fisch, keine Ahnung, in der Menge da wollen wir das jetzt einsetzen und dann machen wir im Prinzip einen Raster, wo wir ein Menü schreiben und sagen, das könnte zusammenpassen. Mit dieser Liste gehe ich dann zu Thilo, meinem Sous-Chef, und zu dem Team und dann erzählen wir, was wir vorhaben. Und ich sage immer als erstes Mal zu Thilo und demjenigen, der für dieses Gericht verantwortlich ist. Also jeder aus dem Team bekommt eine Patenschaft für ein Gericht. Mhm. Das ist mir total wichtig, weil dann ab dann wird er das jeden Tag so machen, weil er es mitentwickelt hat. Und am Ende, Thilo und ich geben natürlich den Leitfaden, dass es am Ende auch unser Menü ist. Mhm. So, dass nicht jeder macht, was er will. Das geht natürlich überhaupt nicht. Sondern wir machen das schon so, dass es am Ende jeder sich mit einbringen darf, weil die natürlich auch manchmal Facetten haben, wo ich gar nicht drauf kommen würde. Und das ist echt spannend. Und so entwickeln wir uns dahin, bis wir sagen, jetzt ist perfekt. Und wenn wir dann jedes Gericht haben, dann laden wir Alexander Herrmann nochmal ins Restaurant ein und das ist derjenige, der das als erstes alle Gänge nacheinander probieren darf. Mhm. Und es ist schön, dass der in dem Prozess am Anfang dabei ist, wie wir ein Menü entwickeln, dann aber erst wieder zum Schluss so, weil zum einen ist natürlich wichtig, mal auch Proportionen auch festzustellen. Natürlich, dass ein Menü auch eine Dramaturgie hat, also wir ersetzen immer nur ganze Menüs, es gibt kein einzelnes Gericht, wo wir ersetzen. Mhm. Und dann ab dann wird es quasi, wenn das Alexander Herrmann sagt, okay, boah, überlegt man hier oder da, wobei meistens er einfach sagt, ja, yes, genau, so ist es. Aber ich finde es halt total wichtig, mal das ganze Menü auch zu essen. Und es ist auch immer, dass das im Restaurant stattfindet, weil ich glaube, hat man auch einen anderen Fokus, egal ob es Geräusch oder auch Gerüche sind.
Ja, das ganze Ambiente macht so Ambiente viel aus, auch, wie man das
und,
Menü
genau. erlebt. Ja. Und dann, wenn er sagt so, und jetzt machen wir es so, dann laden wir das ganze Service-Team ein, die Sommeliers, die ganzen alkoholfreien Getränke-Experten, das Food Lab. Dann essen die das nochmal gemeinsam und suchen da eben Weine und alkoholfreie Getränke zusammen und kreieren diese alkoholfreien Getränke auch im Lab. Ja, und dann, wenn das Ganze ist, dann wird die Speisekarte geschrieben, dann werden diese kleinen Menükärtchen dazu entwickelt, die Produzenten vorgestellt und dann laden wir nochmal das ganze Team ein und wir essen das quasi als komplettes Team einmal gemeinsam, reden über jeden Produzenten. Jeder, der das Gericht quasi mit uns konzipiert, hat aber auch die Aufgabe, den Produzenten zu besuchen, so dass er quasi auch mal versteht, wer steht hinter diesen Lebensmitteln? Warum haben wir das vielleicht nicht in x-beliebiger Menge und so? Ist total wichtig, um auch so ein bisschen Beziehung zu dem Lebensmittel aufzubauen, weil das sind eben keine anonymen Lebensmittel, die wir verarbeiten. Also ich kann nicht einfach sagen, okay, bestelle ich mal Kiste mehr. Am Ende ist es genau rationalisiert, wie wir es einsetzen können. Und ja, dadurch habe ich natürlich zum einen ein Team, das wahnsinnig lang zusammen ist, weil sie sich wirklich mit einbringen dürfen. Mhm. Zum anderen natürlich ist es halt einfach schön, weil wir niemals bestehende Gerichte quasi wieder aufgreifen, sondern es ist immer eine neue Idee. Und dadurch ist es natürlich für unsere gerade Stammgäste immer wieder spannend, dass es immer wieder auch was Neues gibt. Und ich würde sagen, das ist ein großer, stolzer Moment, weil wir da, wie ich es vorher schon erklärt habe, wir einfach nicht sagen, da müssen wir hin, sondern was haben wir und wo kommen wir dabei raus? Das ist spannend und wie gesagt, an jedem Detail, egal ob das im Lab ist, ob das dann beim Service ist in der Küche, jeder arbeitet einfach am perfekten Detail und wir glauben, dadurch wird automatisch ein perfektes Ergebnis erzielt, wenn wir eben alles betrachten, jede Haptik, jeden Geschmack, jeden Proportion, eben alles. Ja, das ist einfach unser Ansatz. Aber niemals darauf zu schauen, wie machen es die anderen und ja, so gehört es jetzt, sondern wenn wir einfach finden, dass uns das so gut gefällt, dann arbeiten wir das auch genauso aus.
Kurzer Werbeblock zwischendrin. Bei uns bei Les Étoiles geht es natürlich immer um richtig gutes Essen. Und was gehört bei richtig gutem Essen dazu? Genau, richtig guter Wein. Oft das Problem ist, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Weinauswahl ist nahezu unendlich und man will sich vielleicht nicht durch stundenlange Beratung oder endlose Listen in Online-Shops quälen. Und genau dafür gibt es Feinwein. Die Feinwein-Editionen sind Boxen von Spitzenweingütern aus ganz Europa. Mit 6 Flaschen kuratiert und perfekt auf die Saison abgestimmt. Aber es bleibt nicht nur bei der Flasche Wein. Bei jeder Box, bei jeder Flasche sind noch Videos vom Kellermeister dabei, Servierempfehlungen, Hintergrundinfos, so kann man etwas erleben. Das Ganze kommt außerdem in dieser super edlen schwarzen Geschenkverpackung und macht wirklich was her. Und jetzt sage ich, schaut einfach noch auf der Webseite vorbei. Mit dem Code PODCAST20 könnt ihr 20% auf die aktuelle Edition sparen. Probiert die Sommeredition aus, uns hat sie gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Damit ist die Werbung vorbei. Und jetzt noch viel Spaß mit der restlichen Folge.
Du hast jetzt auch gesagt, Alexander Herrmann kommt sozusagen einmal am Anfang, einmal am Ende. Zwischendrin lässt er euch aber sozusagen einfach machen. Handhabt ihr es dann ähnlich mit dem Team? Also du sagst sozusagen am Anfang, hier guck mal, das sind die Sachen, die wir haben. Das ist so die Richtlinie und jetzt zwischendrin macht erstmal und dann probiere ich, wenn ihr die Idee fertig habt oder ist das ein bisschen hands-on?
Nee, das ist schon, also dafür bin ich auch zu gern jeden Tag in der Küche. Und aber es ist schon so, dass wir gemeinsam auf Augenhöhe sprechen. Also ich glaube, das, was mich auszeichnet, ist nie, dass es so, ich sage immer, ich bin so ein bisschen menschliche KI. Ne? Ich höre mir von jedem die Meinung an und am Ende bilde ich mir dann eine eigene daraus. Aber ich nehme natürlich viele Facetten auf. Ich glaube, das ist auch das, was das Posthotel zeigt. Also es ist nicht immer nur, dass ich weiß, wie es geht und genauso machen wir es. Es ist schon cool, wenn jeder auch nochmal seinen Blickwinkel in die Sache mit reingibt. Aber natürlich gibt es am Ende nicht eine Wahrheit. Es gibt viele verschiedene Wahrheiten und da muss man den besten Weg da finden. Und das ist für mich immer wieder spannend, da auch zu sehen, zu sagen, was ist denn eure Idee? Und natürlich habe ich auch eine Idee und dann bringen wir es jetzt zusammen. Und am Ende wird es vielleicht genau die Mixtur da draus, wo man sagt, ey, puh, ist ein ganz guter Ansatz, aber funktioniert nicht, weil oder jetzt können wir die beiden Ideen zusammenbringen. Und in dem Fall finde ich, ist 1 und 1 nicht 2, sondern 1 und 1 gibt wahrscheinlich dann in dem Moment 10, weil es einfach unfassbar groß wird, diese Idee. Und dann kommt nochmal jemand mit rein, mit dem Thilo als Sous-Chef, der einfach auch eine wahnsinnige Expertise hat und der aber natürlich auch einfach extrem nah dran ist an der Zeit. Ne? Er gibt auch selbst viel Essen und dadurch sieht man halt viel. Aber wie gesagt, uns geht es niemals um Kopie, sondern wir haben, denke ich, unsere ganz eigene Stilistik. Also ich glaube, jeden Teller, den man sieht, kann man ganz klar hier ins Haus ordnen. Aber wie gesagt, inspirieren tun wir uns stetig und immer, egal ob es der Produzent ist, ob es der Gast ist, ob es Kollegen sind, wir sind einfach auch Netzwerker. Das ist, glaube ich, unsere größte Eigenschaft. Und deswegen ja auch diese Vereinsgeschichte mit Freaks to Table, weil wir immer lernen können und uns gegenseitig auch motivieren und natürlich auch anstoßen. Ich glaube, das ist total wichtig. Ja,
ja, ich würde sagen, da seid ihr auf jeden Fall Meister drin. Ich meine, ich glaube, wir haben uns selber schon gefühlt und wir sind wenig unterwegs, aber wir haben uns sogar schon auf, glaube ich, 5 Events gefühlt getroffen.
Ja, genau.
Ihr seid eigentlich immer da und ihr seid mit jedem am Connecten, ihr kennt irgendwie alle und ne, man merkt so, dieser Austausch ist auch sehr kollegial. Es ist nicht
total
so dieses Ellenbogen-Ding, ne, sondern es ist sehr miteinander nach vorne.
Aber ich glaube auch, dass wir überhaupt nicht gegeneinander sein müssen. Ne? Ich glaube, wir kämpfen für dieselbe Sache und jeder natürlich ein bisschen auf seine eigene Art und Weise. Ich glaube, wir haben sicher andere, gegen die wir kämpfen, wie gegen uns selbst. Also für mich ist total wichtig, auch die Region hier mitzunehmen, auch hier tolle Köche auch mitzuentwickeln, indem wir ihnen auch Gäste schicken. Weil wie attraktiv kann denn das sein, wenn wir hier noch mehr tolle Restaurants bekommen, also auch die Leute in die Region überhaupt zu bekommen. Wir sind halt keine typische Touristenregion. Also müssen wir uns kulinarisch ein bisschen vielleicht mehr anstrengen wie andere, um die Destinationen zu werben. Aber wie gesagt, ich habe da größten Respekt vor so vielen Kollegen und Kolleginnen, die einfach wirklich unfassbare Arbeit machen, jeden Tag auch sich bemühen, Gäste und Menschen glücklich zu machen. Und das ist ja schon ein hohes Privileg, was wir hier haben. Und ich glaube, wir können gegenseitig so viel lernen und so viel partizipieren, um uns auch vielleicht ein bisschen wie dieser belgische Zirkel beim Fahrradfahren, wo immer der hintere überholt, um die Gruppe wieder schneller zu machen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man so Austausch auf Augenhöhe hat. Und am Ende muss man auch nicht stetig bewerten, was andere machen und was sie vielleicht falsch machen, sondern einfach auch zu sagen, okay, das ist ein cooler Ansatz, wäre jetzt nicht mein Weg, aber verstehe ich total und macht für ihn total Sinn, für mich halt nicht. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass wir viel zu schnell oftmals werten und vor allem, ja, ich sage immer, mein Lieblingsbeispiel ist so, wenn immer Leute sagen, ja, was ist denn der beste Apfel? Dann muss man einfach die Frage stellen, für was?
Wofür, ja.
Ja,
es und kommt das ist drauf
genau,
an.
Ja, und das ist genau die Geschichte. Und da habe ich neulich auch mit Köchen wirklich hitzige Diskussionen geführt, wo sie gesagt haben, ja, das ist der beste Kaviar. Und dann sage ich, das kann man nicht sagen, weil es gibt nicht den besten Kaviar, sondern ich muss einfach wissen, dass Kaviar genauso vielfältig ist wie vielleicht Apfel. Es gibt so viele unterschiedliche Sorten und der eine kann für das Gericht der Beste sein, der andere kann für das nächste Gericht der Beste sein. Der eine ist vielleicht ein bisschen weicher, dafür viel intensiver im Geschmack, der andere hat ein tolles Korn. Also ich kann nur sagen, klar, es gibt wahrscheinlich den besten Kaviar für jemand selbst und natürlich den besten Kaviar für ein Gericht. Aber alles da drin ist auch ein Stück weit der Messensache. Und das finde ich auch total cool, wenn es auch unterschiedliche Meinungen gibt, weil ich finde das wichtig, dass wir überhaupt wissen, wie viel es da draußen gibt, was Qualität macht. Und eben nicht immer nur, ja, beste Beispiel ist unsere Melone hier, ne? Wir haben in Franken Wassermelonen. Und da hat neulich jemand gesagt, ah, die schmeckt ja nicht so gut wie die jetzt in Italien am Strand. Und das sage ich klar nicht. Gar nicht. Ne? Das, also, wenn
du
ich
sitzt
jetzt
auch
einfach,
nicht in Italien am Strand.
Genau. Und das ist schon mal der eine Unterschied. Und zum anderen haben wir natürlich niemals die Sonnenstunden. Aber das verändere ich mal den Blickwinkel und sage, unsere Melone kann ich einlegen, das kann ich mit einer vollreifen Melone, die sehr viel Sonnenstunden hat, nicht, weil die zersetzt sich. Ja? Also sehe ich doch, was ich kann und nicht, was ich nicht kann. Also die roh zu servieren und zu sagen, hey, schau mal, beste Melone, die du jemals gegessen hast, Quatsch.
Ja.
Aber ich kann die Melone einlegen, ich kann mit der Sache machen, da kann ich mit einer italienischen Melone am Strand nicht mal annähernd drüber nachdenken. Ja. Und genau diesen Blickwinkel, den müssen wir immer wieder schärfen, eben auch zu schauen, was wir haben, was wir können und nicht, was wir nicht haben und vielleicht auch gar nicht können.
Ja, und ich glaube, das Ding ist ja auch, wenn jetzt alle immer sagen, das ist cool und das nicht, dann haben wir irgendwann die eindimensionalste Küche überhaupt. Ja, dann gibt's überall das Gleiche und alles schmeckt gleich. Weil wenn sich jeder darauf einigen würde, das ist der beste Kaviar, das ist der beste Apfel, das ist das Beste davon, das ist die beste Zubereitungsart, dann gibt's eine Zubereitungsart für jedes Produkt und fertig.
Ja,
also von der Vielfalt halt, lebt's ja am Ende auch.
Genau, und am Ende lebt's aber auch davon, dass man sich gerecht wird. Also ich mach das mit so einem schönen Beispiel von der Oma. Ne? Wir spielen in der Familie gern Scrabble. Mhm. Und es gibt einfach einen geflügelten Satz von der Oma, die dann immer, na, da liegen zwei random Buchstaben und dann sagt sie, man könnte doch jetzt Bademeister schreiben. Und dann sagen wir, ja, wir haben halt die Buchstaben nicht. Also ich glaube, das ist für mich so symbolisch fürs Leben, zu sagen, ja, wir könnten, aber wir haben die Möglichkeit nicht, oder? Und das ist genau die Geschichte, wo wir halt immer wieder auch drüber nachdenken, zu sagen, es gibt Köche, die einfach gewisse Dinge in Perfektion können. Ich bin mir aber auch sicher, dass auch diese Perfektionisten gewisse Schwachstellen haben, was sie nicht können. Das aber vielleicht wieder jemand anders, entweder aus dem Team oder eben aus einer anderen Küche, perfekt machen kann. Also ich glaube, das Schlimmste ist, dem nachzueifern, was man nicht kann, sondern sich auf seine Stärken zu berufen, zu sagen, da bin ich einfach verdammt gut drin. Und ich weiß, was ich sehr gut kann und ich weiß aber auch, was ich einfach überhaupt nicht kann. Und dafür brauche ich immer wieder Leute in meinem Team, die genau diese Schwachstelle auch ausmerzen. Und ich glaube auch, das perfekte Geheimnis zwischen Alexander Herrmann und mir, warum das so gut funktioniert über Jahre hinweg, weil wir eben genau wissen, was jeder kann und was er nicht kann und was er sich auch vom anderen verlassen kann und eben auch weiß, hey, da muss ich jetzt gehen, weil sonst wird das Ganze eben nicht bespielt. Und ich glaube, diese Selbsteinschätzung zu haben, ist für mich eine wunderbare Erkenntnis, weil dadurch ist es einfach ganz cool, wenn man sich selbst reflektiert und weiß, was man kann und was man nicht kann und eben auch so seinen Weg zu finden. Und ja, das ist so ein bisschen mein Geheimnis aus der Küche.
Es nimmt einem ja auch so ein bisschen in der Situation den Druck, in dieser Position jetzt auch noch gut sein zu müssen, weil man sagt, nee, ich weiß, das ist nicht meine Stärke, ich habe jemanden, der das aber für mich abdecken kann. Ja, ich kann mich auf die Dinge konzentrieren, die ich richtig gut kann. Führt ja im Normalfall, ne, Prinzip von jeder großen Unternehmung dieser Welt, dazu, dass du halt die verschiedenen Leute hast, die verschiedenen guten Leute, die verschiedenen Sachen können und zusammen kommt man weiter.
Ne? Also ich glaube, jetzt gehen wir nun mal an einen Sänger, oder, der vielleicht da Weltstar ist. Der wird doch nicht die Tickets verkaufen und der wird doch nicht die Bühne aufbauen und der wird doch auch am Ende auch nicht das Label designen. Ja. So. Und wir in der Küche meinen immer, dass wir alles können und machen müssen. Nur wir können das. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube auch, das ist total überholt. Und das hat noch nie funktioniert, glaube ich. Wir haben immer gedacht, das funktioniert. Aber wir wissen einfach, dass es Leute gibt und machen wir es einfach, ne? Ich kann vielleicht das besser kochen wie der andere, der kann es aber besser fotografieren oder vielleicht besser vermarkten, indem man es ins Internet stellt oder eben Social Media damit macht. Aber es wird am Ende keiner mitkriegen, dass ich gut kochen kann, wenn er es nicht zeigt und so umgekehrt eben genauso. Er kann nichts zeigen, wenn nichts da ist. Und ja, wenn wir das verstehen, ist es die Basis aller Erfolge, wenn man einfach gemeinsam Leidenschaft teilt und dann eben am besten, wie ich vorhin schon gesagt habe, eins und eins und zwei ergibt, sondern eben ein Vielfaches, weil wir eben die Möglichkeit haben, neue Ressourcen dazuzunehmen. Und das sehe ich bei mir im Team immer wieder, dass wir Yoshi, der war ein okayer Chef de Party, ja? Der hat immer seinen Job gemacht, das war gut, aber der war einfach wahnsinnig inspirativ. Aber halt hat er andere Dinge, die ihm eher schwerfallen. Also warum muss ich ihn nicht da einsetzen, was er gut kann? Und was er halt einfach unfassbar kann, ist, sich einzulesen, sich mit Leuten das zu verstehen. Da fehlt mir jegliche Geduld. Auch da rumzufahren, irgendwie ewig im Auto zu sitzen und dann mit den Leuten irgendwas zu entwickeln. Dann irgendwie regnet es, dann ist kalt, dann ist es nass. Alles Dinge, die ich lieber in der Küche, oder?
Kann ich vollkommen
total. Und das ist für mich einfach so, so schön, das auch zu erleben, zu sagen. Und er wäre, wir haben das mal, das war so witzig, an Weihnachten waren wir mit dem ganzen Team beim Personalessen. Draußen hat es geschneit, die, ja, die, wie heißen die, die quasi draußen halt, die Schneeschipper, in dem Fall die Gemeinde, die gesagt hat, okay, wir müssen jetzt noch hier einmal Winterdienst machen. Und die haben alle reingeschaut und haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, die armen Schweine müssen jetzt da den ganzen Abend arbeiten, wir gehen jetzt gleich heim und feiern mit der Familie. Und wir dachten alle so und schauen raus und denken, boah, die armen Schweine draußen, arschkalt, müssen jetzt so eine Scheißarbeit machen. Und ich glaube, so ist es ja, oder? Ja. Man sieht immer, was die anderen haben und was wir selber nicht haben. Ja. Und wenn man diesen spiegelt, ist es, glaube ich, total spannend, einfach zu sagen, ist eigentlich schon cool, was wir machen können. Ist echt inspirierend. Und ja, und wenn man dann auch seinem Kollegen gegenüber oder Kollegin gegenüber eben auch die Wertschätzung bringt, indem man sie genauso nimmt, wie sie ist und die Dinge eben auch wertschätzt, was sie kann. Es geht natürlich immer nur in einem gewissen Bereich. Ne? Jeder hat seinen Tanzbereich. Also am Ende muss es natürlich schon, darf nicht jeder machen, was er will. Ich glaube, das ist das andere Extrem. Aber die Dinge zu sehen, was jemand kann und nicht, was er nicht kann, hat mir persönlich im Leben viel gebracht.
Hattest du einen Lehrmeister, der dich in die Richtung sozusagen so am meisten geprägt hat, wo du sagen würdest, da hast du dir diese Art und Weise zu denken auch mitgenommen?
Ich glaube, tausende Lehrmeister. Also für mich ist es, ich bin wirklich interessiert an Leuten und an deren Geschichten und es inspiriert mich immer wieder und manchmal ist es einfach die Oma, manchmal sind es große Meister wie Alexander Herrmann. Natürlich haben wir auch immer wieder Coaches hier, mit denen ich über viele Dinge spreche, Aber am Ende mache ich genau mein eigenes Ding draus, weil ich höre mir von jedem die Dinge an, aber weiß natürlich auch, manche Dinge sind Lehrbuch, aber Gefühl, Leidenschaft, den, wie soll man sagen, das Gespür für den Moment ist als Koch ultra wichtig. Ich habe mich neulich mit einem krassen Unfallchirurgen, der wirklich weltweit unterwegs ist, immer die Leute dann, wenn sie wirklich schwierig dran sind, zusammenzuflicken. Und das war so schön, weil wir waren, unsere Frauen sind sehr gut befreundet und wir waren zusammen schwimmen und waren dann einfach so da gesessen und haben so gesagt, eigentlich haben wir schon einen ähnlichen Job. So in diesem Moment die richtige Entscheidung zu treffen. Und ja, bei mir geht es nicht um Leben, um Tod. Das ist natürlich ein großer Vorteil für mich. Ja. Aber ansonsten ist es schon so, dass wir tagtäglich immer wieder Ad-hoc-Entscheidungen treffen müssen. Was machen wir jetzt? Wie ist es jetzt? Und ich glaube tatsächlich, diese Geschichte ist für mich schon spannend, immer wieder von Leuten zu erfahren. Und manchmal sind es ganz einfache Leute, ganz einfache Gedanken. Ich glaube, meine Kinder inspirieren mich unfassbar. Ich glaube, viele Dinge hätte ich nie angestoßen, wenn die mir nicht Fragen gestellt hätten, die ich mir nie gestellt habe. Und das ist schon spannend. Und deswegen auch solche Podcasts, mit jemandem zu sprechen darüber, auch eigene Ideen wieder zu reflektieren, ist unfassbar spannend. Und deswegen kann ich sagen, die Inspiration ist jede Sekunde am Tag eigentlich. Und manchmal sind es eher geplante Dinge, aber oftmals sind es die ungeplanten Dinge, die einen inspirieren, wo man denkt, wow, zum einen, so will ich es nie wieder machen. Oder zum anderen eben, genau das ist der richtige Weg. Und da glaube ich aber nicht an Zufälle. Also, toller Bayern-Trainer hat mir gesagt, einmal gewinnen ist Glück, immer gewinnen ist Können. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man sich schon darauf auch fokussieren muss, dass diese Dinge eben nicht zufällig passieren. Ich glaube, das macht auch immer den Profikoch vom Laien unterschiedlich. Der Profikoch, wenn halt irgendwie 100 gleiche Raviolis braucht, dann macht er vielleicht 102 und der Laie vielleicht 300, um die 100 gleichen zu haben. Ja. Und das ist, glaube ich, genau die Präzision, an der man arbeiten muss oder wir gern arbeiten, weil es unsere Inspiration ist. Ich glaube, man muss gar nicht daran arbeiten, aber uns inspiriert es eben immer besser, genauer, entscheidender zu sein. Und ich kann aber total verstehen, wenn jemand einfach sagt, ich mach das aus Spaß und ob das jetzt dicker oder dünner ist. Und es kann genau der Fehler sein, der es auch inspirativ macht, wo du denkst, so, boah, sowas hätte ich nie getan, aber eigentlich ist es doch richtig gut, oder? Und die Geschichten, also insofern, die Inspiration schwirrt überall und die kann ich hier sagen, da bin ich wie ein kleines Kind, ich freue mich über jeden Moment des Tages, wirklich.
Ja, ich meine, die Kontinuität, die du gerade angesprochen hast, ne, 102 machen zu müssen, damit du 100 hast, das ist ja irgendwo auch in der Sterneküche vor allem einfach wahnsinnig wichtig, weil ich vergleiche es immer ganz gerne damit, dass man sagt, es ist, als würde man jeden Abend Champions League spielen. Du weißt nie, wann die Tester da sind, du weißt nie, wann jemand bewertet, du musst jeden Abend voll abliefern. Es gibt keinen Trainingstag, ja, es gibt keinen, heute können wir mal ein bisschen ruhiger machen. Das Menü muss jeden Abend genauso serviert werden, wie es ist. Es darf nicht irgendwie mal hier oder da, ne? Es muss immer eigentlich auf den perfekten Anspruch sein, den du selber hast. Es gibt nicht diese Off-Days, ja, oder es darf sie nicht geben, sagen wir mal so. Hattet ihr trotzdem mal irgendwas, also ich sag mal nicht total im laufenden Betrieb, aber dass ihr am Anfang mal so dachtet,
total,
also Dinge vorgestellt, die haben gar nicht funktioniert.
Ich bin da trotzdem nochmal genau anderer Meinung. Wir müssen eben nicht für den Tester oder für den Journalisten, wir müssen für uns kochen. Wir müssen einfach unseren Anspruch haben. Und wenn das entscheidend ist, dass ich quasi instinktiv handle, dass ich immer das Beste will, einfach aus intrinsischen Gründen, sind wir wieder dabei, dann haben wir so viel Qualität, dass wir am Ende das perfekte Ergebnis. Und das perfekte Ergebnis müssen wir uns auch nichts, da kommen noch so viele Faktoren dazu, die ich gar nicht beeinflussen kann. Also hat er einen Tag, wo er vielleicht gerade den Anruf von seiner Frau gekriegt hat, einen Anschiss gekriegt hat, oder keine Ahnung, was alles passiert sein kann. Oder einfach ihm das Essen nicht schmeckt, weil es nicht sein Geschmack ist. Ja. Also ich denke, wir können so viele Faktoren beeinflussen und wir können so wenige Faktoren am Ende dann doch beeinflussen, dass wir die ganze Macht haben. Und darum geht's auch gar nicht. Und ich muss am Ende des Tages das machen, was ich kann und wofür ich jeden Tag brenne. Und deswegen bin ich schon dabei, dass ich meinem Team einfach so viel, wie soll man sagen, Qualität mit an den Tag lege, sodass wir jeden Tag das, was wir heute gut gemacht haben, morgen noch ein Stück genauer, noch ein Stück besser, noch ein Stück. Dann werden wir das Projekt immer wieder weitertreiben. Und natürlich gibt's auch Momente, wo man auch ein Spontanversagen hat. Ne? Das ist einfach so. Und selbst ich als Profi, der das jetzt viele Jahre macht und natürlich auch mit 2 Sternen ja auch irgendwie den Beweis hat, dass man es ein Stück weit kann oder dafür vielleicht auch wertschätzt.
Halbwegs.
Aber es ist eben für mich genau der Ansatz zu sagen, wir haben jeden Tag die Chance, Dinge gut zu machen. Und wenn bei uns Fehler passieren, dann kann man davon ausgehen, dass du nicht durch dieses eine Sicherheitsnetz gefallen bist, sondern bist du durch 2, 3 gefallen. Mhm. Die passieren. Und jeder, der sagt, das passiert nicht, lügt. Habe ich in anderen 3-Sterne-Restaurants auch schon erlebt. Und das ist absolut legitim. Und das ist genau die Geschichte, weil wenn wir es immer im Safe Place halten wollen, dann geht die maximale, und das ist ja für mich auch so, diese perfekte Qualität und die perfekte Leidenschaft sind manchmal konträr. Ja. Also alles, was sich steuern kann, geht manchmal zulasten der Emotionalität.
Ja, von Freiheit, von Kreativität.
Genau, und wo ich auch Sachen, die ich so nie erlebt habe. Und ich denke, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Aber wir kennen das zum Beispiel bei Sous-Vide gegartem Fleisch. Das ist immer perfekt, Konsistenz, ist von außen bis innen rosa. Ja. Aber das Fleisch am Knochen gebraten, in schäumender Butter oder auf dem offenen Grill, wo ich einfach auch mit so vielen Faktoren zu tun habe, wo eine Sekunde entscheidend sein kann. Und es kann manchmal nur der Wind sein, der in diesen Grill fährt oder, keine Ahnung, oder Fett, das aufgeht und plötzlich brennt das Licht. Es kann alles sein. Ja. Aber wir müssen den guten Spagat zwischen perfekter Qualität und perfekter Emotionalität bringen. Und das ist für mich zum Beispiel auch im Restaurant ultra wichtig. Alles, was Perfektion ist, muss auf dem Teller passieren. Alles, was Emotion ist, muss ich als Team, als Persönlichkeit quasi in den Abend mit reinwerfen, weil ohne, dass wir die Klasse verlieren. Und das ist für mich der schmalste Grat, wo wir wandeln, aber auch die größte Chance, wirklich aus Gästen Fans zu machen.
Ja, absolut. Also ich meinte vorhin auch nicht im Sinne von für den Tester kochen, aber man hat eben dieses,
klar,
man weiß es nie.
Logisch. Ne?
Und dementsprechend hast du, du willst eben keinen, heute ist ein ruhiger Abend, wir machen mal ein bisschen langsamer. Das gibt's nicht. Ihr kocht halt immer auf Max und ihr kocht immer auf, was geht an maximaler Perfektion? Im Bestfall 1% mehr als gestern, ne? So diese kleine Regelung, wenn wir jeden Tag 1% besser werden, ne? Dann haben wir am Ende vom Jahr ein ordentliches Stück draufgelegt. Und das Gleiche aber auch bei der Emotion, ne? Du musst beides reinwerfen, damit der Abend, ja, erinnerungswürdig auch bleibt, ne? Das beste Essen der Welt zu essen in einem Restaurant, wo du kalt irgendwie begrüßt wirst, wo du keine Emotionen spürst während dem Essen, wo das Menü auch irgendwie keine richtige Dramaturgie, wie du es vorhin gesagt hast, dann erinnerst du dich vielleicht dann daran, dass der Fisch perfekt gegart war, aber der Abend wird dir wahrscheinlich nicht lange in Erinnerung bleiben.
Ja, also ich glaube schon, dass es so ist. Und wenn man so sich selbst reflektiert, sind es manchmal eher ungewöhnliche Dinge, die einem in Erinnerung bleiben, wie allein Perfektion. Ich glaube, es ist immer die Mischung aus beiden, um es natürlich in Perfektion zu treiben. Und ja, wie du sagst, für mich ist das so, ich vergleiche das immer gern mit einem Jagdhund. Wenn ich einen triebgesteuerten Jagdhund habe oder einen reizgesteuerten Jagdhund. Und ich muss eben bei meinen Mitarbeitern auch schauen und Mitarbeiterinnen, dass wir immer triebgesteuerte Leute haben, die immer das Beste wollen von sich aus. Das muss ich ihnen nicht sagen, das müssen die wollen. Dann haben wir es geschafft, weil wenn ich einen Jagdhund zur Beute ziehen muss oder in dem Fall in den Arsch treten muss, dass er sich bewegt, dann brauche ich keinen Jagdhund. Ja. Ich muss den Jagdhund eigentlich das Leckerli geben, dass er aufhört. Und ich glaube, das ist das, was im Positiv wahnsinnig gut funktioniert. Aber weil sie natürlich auch die Chance haben zu laufen und jeder, wir haben so viele unterschiedliche Experten im Team, dadurch können wir uns auf verschiedenen Ebenen sehr schnell weiterentwickeln und nicht nur ich mache jetzt Testprojekt, dann mache ich Testprojekt, sondern ich habe einfach eine unfassbare Anzahl an tollen Mitarbeitern, die mir Inspiration geben, wo ich gar nicht die Zeit investieren könnte, wo ich aber vielleicht auch gar nicht das Intrinsische in mir habe, wo ich sage, das möchte ich jetzt weiter tüfteln, weil ich finde es cool, dass wir es haben, aber selber hätte ich jetzt nicht den obersten Prioritätsfokus drauf. Und das ist so spannend bei uns innerhalb des Teams, weil da jeder auch einen anderen Fokus hat. Und am Ende wird draus wirklich, ja, eine runde Geschichte.
Das Gesamtbild, ja. Das vom ganzen Konzept her natürlich auch eine sehr, ich sag mal, bisschen privilegierte Lage, die ihr habt. Ihr habt sehr viele Mitarbeiter. Ihr könnt natürlich auch diese Möglichkeiten den Leuten geben. Jetzt ein Restaurant, was, sage ich mal, 2-3 Köche hat, da sind die Möglichkeiten einfach etwas eingeschränkter. Hast du für solche Leute auch so ein bisschen Tipps, wie man, ich sag mal, so ein bisschen die Idee trotzdem vielleicht auch in so kleinere Teams mit reinbringen kann, wo man sagen kann, hey, auch wenn ihr 2-3 Leute seid und dementsprechend nicht jeder die Patenschaft für ein Gericht übernehmen kann, weil jeder muss irgendwie ein bisschen mehr noch machen. Wie würdest du, was wäre so dein Ansatz, wenn du sowas jetzt hättest? Also sagen wir mal, du hättest ein Restaurant, 3 Leute, wie würdest du es aufbauen?
Also ich glaube, das ist natürlich genau die Geschichte, wie wir das aufgebaut haben, weil das war ja nicht immer so, wie es jetzt ist. Also ich habe angefangen, wir waren 8 Köche, jetzt sind wir 27. Ne? Es ist schon ein deutlicher Unterschied. Und ich glaube, man muss immer mutig sein, den Weg zu gehen und vor allem sich nicht mit anderen zu vergleichen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Sondern man muss auf sich hören, was man machen will und was man kann. Deswegen finde ich immer mit Tipps so ganz schwierig umzugehen, zu sagen, so müsst ihr es machen. Aber ich glaube, man muss einfach sein, wir sind 3 Leute im Betrieb, der eine kann das, der andere kann das und der dritte kann noch was anders. Wenn jeder seine Expertise mit reinbringt, ist ja schon mal viel geschaffen. Und vielleicht wird es irgendwann ein Mann mehr, weil man ihn auch braucht. Und da sind wir wieder beim Beispiel, wir sind hier in einer privilegierten Lage in Würzburg. Ernsthafte Frage? Ich glaube, wir sind in einer beschissenen Lage eigentlich. Aber wir haben eben das Beste draus gemacht. Ich habe mich neulich mit Tim Rauer darüber unterhalten und habe gesagt, hey, für euch ist viel einfacher, Mitarbeiter zu gewinnen wie für uns. Und sagt er, ja, aber wenn er heute zu dem Scheiße ist, geht er morgen nur eine U-Bahn-Station weiter und arbeitet beim nächsten 2-Sterne-Koch. Bei mir muss er umziehen. Das heißt, er muss seine Sachen packen. Der überlegt sich vielleicht auch noch 2-mal, weil heute vielleicht kein guter Tag war, aber morgen ist vielleicht wieder Sonnenschein. Also ich glaube, wir haben alle Vor- und Nachteile. Wir haben mit einem großen Team genauso viele Nachteile, weil ich muss natürlich auch Umsatz generieren. Mit 3 Leute oder mit, wir haben das gestern auch kurz angesprochen, dieses Thema. Ja. Ich mache mein Restaurant nicht zu, wenn ich nicht da bin, weil ich einfach tolle Leute habe und ich möchte, dass die auch verantwortlich sein können. Aber ich habe natürlich auch den Druck auf anderer Seite. 27 Köche, die werden auch bezahlt, wenn ich nicht da bin. Und das ist schon auch wichtig. Und wenn ich allein bin oder zu zweit bin, dann kann ich vielleicht auch gewisse andere Dinge. Also ich glaube, es gibt immer Vor- und Nachteile, das kann man immer abwägen. Aber ich glaube, keiner hat es privilegierter und keiner hat es besser und keiner hat es einfacher. Jeder hat eine Chance, draus was zu machen. Und ich glaube, diesen Blickwinkel muss man sehen und einfach sagen, okay, was habe ich denn, was kann ich denn und auf welches Game möchte ich mich denn einlassen? Also ich sage das jetzt als gutes Beispiel, wie es funktioniert. Aber ich kann das auch als warnendes Beispiel, wie es nicht funktioniert. Ich möchte seit Jahren abnehmen und Sport machen. Und ich habe für alles Zeit, nur dafür nicht. Jetzt muss ich mich schon fragen, weil ich es wahrscheinlich nicht will, oder? Und genau das ist die Perspektive. Und ich glaube, bei Köchen ist es ganz genauso. Wenn sie was verändern wollen, dann müssen sie es nur tun. Und das ist der einzige Tipp, den ich geben kann. Ob du mit 3 oder 30 Mann, das hat erstmal gar nichts zu sagen, weil ja, manchmal habe ich es mit 3 deutlich einfacher, weil ich auch nur 3 oder 2 inspirieren muss. Mhm. Bei 30 muss ich halt auch 29 inspirieren. Das ist schon noch schwieriger. Ja. Und je höher die Leistungsdichte, dann kann man sagen, okay, dann ist alles fein. Nee, ich kann das schon sagen, das Team ist qualitativ über die letzten Jahre stark gewachsen. Mhm. Ist auch anspruchsvoll. Weil ich muss natürlich auch jeden als Superstar behandeln und jeden auch. Ich glaube, der FC Bayern Trainer, der vielleicht 27 Stars hat, er kann nur 11 spielen lassen. Und das ist schon auch wieder die nächste Geschichte. Wie gut kann ich das regulieren? Und deswegen, mein Tipp ist einfach nur, schaut, was ihr könnt, glaubt daran und geht diesen Schritt. Seid mutig, den ersten Schritt zu machen und seid beharrlich, auch den zweiten und dritten zu machen. Anders gibt es für mich keinen Tipp, weil ich finde, es ist immer Quatsch. Das muss zu jedem Haus, zu jeder Lage, zu jeder Situation, zu dem Team. Also es gibt so viele Faktoren, die man nicht sagen kann. Und ich finde es ziemlich übergriffig zu sagen, wenn ihr es so macht, dann habt ihr Erfolg.
Auf jeden Fall auch wieder dieses, ne, es kommt drauf an, es kommt drauf an Gedanke. Ne? Es kann für jeden, kann einfach was anderes. Das ist lustigerweise eine der ersten Anekdoten, die ich irgendwie damals im Studium mitbekommen habe vom Professor. Der Professor sagt immer, Die richtige Antwort ist nie ja oder nein. Ja. Die richtige Antwort ist immer, es kommt drauf an.
Ne? Genau.
Und dieses Abwägen von beiden Seiten oder von allen Seiten, die irgendwie mit reinspielen und dann zu sagen, okay, wenn man sich genau deine Situation X, Y, Z anschaut, dann wäre das für dich aus deiner Perspektive das Beste und dementsprechend musst du das genau so machen. Und nicht, wie ich das machen würde. Sondern man kann immer nur einen Tipp geben, wenn ich es machen würde, würde ich so machen. Ja, aber du bist ja du und dementsprechend, ne, es kommt immer drauf an, was ist.
Aber das ist ja ganz genau so, wenn ich dich jetzt frage, hey, sag mal, auf welcher Seite von dir stehen die Gläser? Also sagst du, die stehen links. Und ich sage, kein Fall, die stehen rechts.
Ja.
Und beide haben recht. Und genau das sollten wir immer wieder auch sehen. Es gibt nicht diese eine Wahrheit. Es gibt auch nicht dieses eine Problem, sondern ich glaube auch bei Corona, es gibt viele Leute, die davon wahnsinnig profitiert haben. Und viele Leute, die vielleicht bankrott gegangen sind. Also es gibt ja nicht das eine Problem, es gibt auch nicht die eine Lösung. Und man sollte es immer aus seinem Blickwinkel betrachten. Und dann aber auch, am Ende zahlt für dich auch keiner die Rechnung, also tu es. So. Und die ganzen Tipps kann man sich anhören, aber am Ende muss man seinen Weg finden, weil man es auch ausbaden muss. Und das ist auch, finde ich, okay. Das ist ein total faires Spiel.
Hast du noch so ein Gericht, wo du sagst, das schwebt dir schon Ewigkeiten im Kopf rum, du hast aber noch keine Variante gefunden, die du hier so in eurem Konzept davon umsetzen konntest?
Oh nee, da bin ich sehr mutig, muss ich sagen. Also da gibt's nichts, wo ich mich einbremsen lasse. Wenn ich mir was in den Kopf setze, wissen aber auch allen mein Umfeld, wir werden zu lange machen, bis wir es umgesetzt haben. Es gibt keine Form des Scheiterns. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass man sagt, okay, dieses Gericht ist jetzt einfach richtig cool, aber halt nichts fürs Aura. Aber dafür haben wir auch viele andere Formate, wo wir die dann spielen können. Nee, ich würde sagen, es gibt derzeit keine ungeträumten Träume in Sachen Gerichte, sondern ich freue mich jedes Mal auch wieder auf das nächste Projekt. Und natürlich wird man immer wieder gefragt, boah, wie hält man diesen Druck aus? Aber der Druck ist ja nur, wenn ich mich vergleiche. Ansonsten ist ja grundsätzlich kein Druck. Also ich muss ja nur das Gericht konzipieren. Ist jetzt anstrengend, weil ich mich wieder übertrumpfen muss? Oder ist es einfach intrinsisch, indem ich sage, geil, ich will aus dem ein völlig neues Gericht machen? Mit was soll ich das denn vergleichen? Also kann ich jetzt den Aal mit dem Wagyu vergleichen? Wahrscheinlich nicht. Also warum tue ich's? Und kann ich die Frühlingsvorspeise mit der Herbstvorspeise vergleichen? Nein. Es ist eine völlig andere Geschichte. Also wir haben ja auch Emotionen zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja auch einfach viele Faktoren, die uns äußerlich beeinflussen. Es gibt ja auch Sachen, wo ich einfach sage, wow, jetzt ist gerade familiär vieles Trouble oder wir haben gerade ein gutes Team oder jetzt fehlt uns gerade jemand oder es ist jemand krank oder im Moment bin ich selber sehr gestresst. Wie viele Faktoren soll ich denn mit heranziehen? Also machen wir uns doch davon frei und sagen wir einfach wieder, schauen wir auf die Qualität, wir machen das Beste, was wir machen können. Und ich glaube, immer anstrengend wird es nur, wenn wir uns stetig vergleichen. Das ist das, was den Druck macht. Das ist natürlich auch, warum viele Leute immer wieder auch im Burnout sind, weil die natürlich stetig verglichen werden mit Zahlen und das musst du erreichen, das musst du erreichen. Aber wenn ich einfach darauf auch vertraue, dass ich Qualität produziere und einfach intrinsisch sehr viel mache, dann glaube ich, ist man hoffentlich davor gefeit, sich stetig zu bewerten und dadurch auch ein Stück weit den Druck rauszunehmen.
Das ist eigentlich ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Weniger vergleichen, mehr von innen raus, einfach darauf vertrauen, was man macht.
Und einfach einfach auf die Stärken vertrauen, die man hat, weil ich glaube, jeder dieser Köche da draußen will doch das beste Essen servieren, was er kann. Also, oder ich sage auch immer, ne, geht doch keiner auf die Straße früh und sagt, heute ziehe ich mich mal richtig scheiße an, oder? Also du wirst doch immer versuchen, das Beste zu machen. So. Und wenn du den Anspruch einfach nicht hast, zu sagen, es ist mir völlig egal, wie ich rumlaufe, es ist mir völlig egal, was ich esse oder koche, ja, dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es doch okay damit. Dann ist es aber halt vielleicht nicht der richtige Mann für das Restaurant. So. Oder eben halt auch, den ich vielleicht als Mitarbeiter einstellen würde. Aber wenn ich Leute finde, die das Beste machen wollen, natürlich kann ich sie auf dem Weg auch begleiten, in meine Version der Besten zu kommen. Mhm. Aber es muss ja noch lange das Richtige sein. Also es gibt wahrscheinlich auch Gerichte, die die Besten sein wollen für jemand anders, wo ich halt sage, was weiß ich, da würde ich jetzt lieber das Schäufele der Oma essen. So. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Das ist ja auch der Moment. Und das immer wieder dabei, Qualitäten zu vergleichen, ist einfach total schwierig, sondern jeder muss so ein bisschen intrinsisch handeln können. Und natürlich muss man möglichst viele Follower finden, die einen auf diesem Weg begleiten, die dieselbe Idee haben, diesen selben Spirit spüren. Und ja, das ist natürlich was, was ich immer wieder hier im Team auch spüre, dass die Leute sich schon auch wahnsinnig gut anstecken lassen und auch dieselbe Idee haben und ein Stück weit aber auch jeder seine eigene Facette mitbringt und ich auch davon wahnsinnig profitiere, dass es einfach total viele neue Meinungen gibt, neue Werte, wo ich vielleicht auch vor 20 Jahren in der Küche, wie ich angefangen habe, nie drüber nachgedacht habe. Und das finde ich schon stark, auch an den jungen Leuten, dass sie einfach echt krasse Werte haben. Und das sollten wir als ältere Generation vielleicht nicht stetig irgendwie mit den ganzen Generationen wegbügeln und dass sie ja nichts mehr tun. Ich finde schon, dass sie coole Haltung haben, coole Einstellung. Aber auch da hören wir uns die Meinung an und machen das Beste draus. Und umgekehrt aber auch die junge Generation, die vielleicht sagt, hey, hören wir uns mal an, was er zu sagen hat und wir machen das Beste draus. Dann ist es, glaube ich, einfacher, wie stetig zu sagen, dass der falsch ist und der falsch ist und am Ende habe nur ich recht. Ich finde es immer schwierig.
Ihr habt zugehört, weniger vergleichen, mehr sein eigenes Ding durchziehen, auf jede Inspiration eingehen, die man im Laufe des Lebens so mitnehmen kann, offen bleiben, interessiert bleiben, aber einfach auf sich selbst vertrauen, auf das Vertrauen, was von innen kommt, auf die intrinsische Motivation. Tobi, ich danke dir ganz, ganz herzlich heute für für deine Zeit. Wir haben wieder viele, viele Themen angeschnitten.
Ich würde sagen, es gibt noch, wie soll man sagen, irgendwann müssen wir weiterreden. Es gibt noch so viele Sachen. Aber ich glaube tatsächlich, erstmal vielen Dank, dass ihr euch diese Arbeit auch macht, um auch da draußen das so ein bisschen zu zeigen, was steckt denn hinter den Gerichten? Was steckt denn hinter den Menschen, die diese Gerichte kochen? Und ja, ich finde einfach auch mit einer unfassbaren Qualität, die ihr da bringt, ja, die einfach auch wieder zeigt, auch ihr macht einen hervorragenden Job. Jeden Tag ist ein Stück weit besser und genauer und die Fotos eben nicht nur mit dem Handy, sondern eben auch immer perfekt und ausgelichtet. Und ich glaube, das ist derselbe Weg, den wir auch gehen. Immer jeden Tag die Qualität nach oben schrauben. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine ganz erfolgreiche Reihe sein wird, weil ihr gar nicht anders könnt. Ja.
Jetzt werde ich ja schon fast rot. Jetzt hören wir definitiv auf. Danke dir, Tobi. Und für alle, die jetzt erst realisieren, dass es ein Videopodcast ist, ihr müsst jetzt einfach den Podcast nochmal anschauen in der Videoversion und hört gerne auch bei der nächsten Folge wieder rein. Es wird spannend, es bleibt spannend und wir haben wieder ein Gericht für euch dabei. Wir gehen in die Küche und ja, Tobi, danke dir.
Ich bin sehr gespannt auf die anderen Geschichten.
Ja. Danke, dass ihr zugehört habt und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und solltet ihr auch einen Koch oder eine Köchin haben, bei denen euch interessieren würde, welches Gericht sie denn am meisten geprägt hat, dann schickt uns gerne den Namen. Wir schauen, dass wir sie für euch in den Podcast holen können. Dann wollen wir uns auch bedanken beim Großen Guide für die Unterstützung unseres Podcasts und freuen uns, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören, wenn es heißt, dieses eine Gericht, der Podcast von Les Étoiles.